den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlik.
Der Volkspark Humboldthain in der Nähe des Bahnhofs Gesundbrunnen konfrontiert heutige Besucherinnen weithin sichtbar mit dem Erbe des Zweiten Weltkrieges. Sind doch die Hügel des Parks auf den Trümmern eines Hochbunkers und eines Flakturms entstanden. Vor 150 Jahren begann die Berliner Stadtverwaltung mit dem Bau eines Alexander von Humboldt gewidmeten Volksparks, der sich nach seiner Fertigstellung 1876 vor allem dadurch auszeichnete, dass es der erste Park war mit einem Spielplatz für Kinder. Um eine kreisförmige, den Kindern gewidmete Fläche standen Parkbänke für die Kinder begleitenden Erwachsenen. Auf einer dieser Sitzgelegenheiten ließ sich 1923 die Autorin Selma Fischer nieder und beobachtete das Treiben. Weniger die Kinder als ein Arbeitsloser mit zerschlissener Kleidung erregte ihr Interesse. Das Gespräch mit diesem verarbeitete sie in ihrem Artikel »Die Tragödie vom gerissenen Rock«, den die Berliner Volkszeitung am 9. Juli veröffentlichte. Paula Rosa Loy lebt zwar nicht in dieser Gegend, begibt sich für uns aber auf die Parkbank im Humboldthain.
Die Tragödie vom gerissenen Rock von Selma Fischer. Weit draußen im Norden liegt ein großer, baumreicher Park, den nur die dortigen Anwohner kennen mögen, der aber einen Besuch in seine grüne, sommerliche Welt reichlich lohnt. Man nennt ihn den Humboldthain und er ist in seiner romantischen Schattigkeit, mit seinen vielen verschlungenen Wegen, mit seinem versteckten, leisen Vogelgezwitscher wirklich ein Hain, in dem es sich gut eine Stunde träumen lässt. Zwar spielen überall Kinder, keine aufgeputzten an Händen der Wärterinnen, sondern barfüßige, schmächtige Gestalt mit frühreifen Gesichtern, in deren großen, tiefliegenden Augen nicht mehr Lebenserwartung, sondern Lebenskenntnis steht. Aber sie stören keineswegs die Nachdenklichkeit, keineswegs die Ruhe, welche man hier zu finden glaubt. Ihr Lachen ist leise, ihre Freude gedämpft, und wenn man sie anspricht, legen sie die Hände auf den Rücken, machen erstaunte Augen und laufen dann, um hinter einer Ecke hervorzublicken, neugierig, bewundernd, aber nichts erwartend. Diese erwartungslose, bewundernde Neugier stempelt auch die Gesichter der Erwachsenen. Da ist inmitten des Haines ein Spielplatz, um den sich kreisförmig 8 Bänke ziehen. Auf diesen Bänken sitzen die Mütter oder Großmütter und stricken an grauen Strümpfen, eifrig miteinander sprechend. Natürlich über die teuren Kartoffeln, über das teure Brot, über das teure Fleisch. Einige wissen auch um Politik. Ihre Meinungen drücken sich nicht gerade vornehm aus, aber ist es ein Wunder, wenn ihnen der Brotbeutel täglich schmäler wird? Ich möchte ein wenig mitreden, rücke auf der Bank, die ich sonderbarerweise allein einnehme, näher an die Frauen heran, aber sie geben meinen Fragen keine Antwort. Nicht aus Unhöflichkeit, nein, sondern eines Misstrauens wegen, das ich wohl verstehen kann, weil ich anders aussehe als sie, anders spreche und, wie sie sich einbilden mögen, auch anders bin. Sie haben nun die nämlichen Blicke wie ihre Kinder, groß, müde, vertrauenslos. Es sieht aus, als läfen auch sie gerne davon, um hinter einem Strauch zu verschwinden und heimlich hervorzulugen. Du? Wer bist denn du? Was weißt du von uns? Was wir von dir? So bleibe ich allein auf meiner Bank, bis ein junger Mensch daherkommt, ein Verwahrloster, den man nicht gern im Dunkeln begegnen mag, den der Berliner Junge Pennbruder nennt. Aber ich rücke nicht beiseite, als er auf meiner Bank Platz nimmt, eben dieser unendlich traurigen Tatsache wegen, dass wir Menschen uns so jammervoll fremd sind, der Bruder den Bruder nicht kennt, dass einer von dem anderen die Flucht ergreift und hinter der Hecke sein Misstrauen murmelt. Du? Wer bist denn du? Was weißt du von mir? Was ich von dir? Der Pennbruder mustert mich mit dreisten, unangenehmen Blicken. Er streckt seine langen Beine weit von sich, um recht auf seine zerrissenen Hosen, auf die nackten Füße aufmerksam zu machen, die rot und verschwollen im Sande stehen. Die Sonne, welche ihr spärliches Licht durch die Bäume wirft, scheint auf ein erdbraunes, noch jugendliches Gesicht, auf einen ungewaschenen Hals und ungewaschene Hände. Der Rock, den der verkommene Mensch trägt, ist ein altes Militärjackett, ebenso rissig wie das Beinkleid, mit einem selten kreuzartigen Fleck auf der einen Brustseite, dort, wo einst mal vielleicht ein Orden für Tapferkeit gesessen hat. Die Frauen auf den anderen Bänken betrachten uns mit Flüstern. Sie haben jetzt anscheinend Mitleid mit mir und winken, dass ich mich zu ihnen setze. Aber ich bleibe. Irgendetwas zwingt mich zu bleiben, obwohl ich zu jeder anderen Zeit vielleicht die Flucht ergriffen hätte. Der Stromer bemerkt meine Unentschlossenheit. Er macht ein höhnisches Gesicht und mustert mich von der Seite. »Na, rücken Sie nicht aus?« »Nein«, antwortete ich. »Warum?« Er lacht und rückt an seinem schmierigen Halstuch. »Ich könnte Ihnen ja was klauen.« »Ach, was hätten Sie davon? Kaum eine Stunde Lebensunterhalt. Sie dürfen sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Sagen Sie, im Grunde genommen sind die meisten heute bettelarm, nur tragen es nicht alle zur Schau.« »So wie ich«, sagte er mit trockener, heiserer Stimme. »Ich will Ihnen aber was sagen. Wenn ich mir nicht von Äußerlichkeiten täuschen soll, müssen Sie es auch nicht tun.« »Ich tue es ja auch nicht.« Er hängt den Kopf auf die Brust und nickt. »Das ist richtig. Sie tun es nicht, aber die anderen, hm? Meinen Sie, die anderen nehmen nicht Reißaus vor jedem Loch im Ärmel? Meine Mutter hat immer gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. So ein Unsinn, so eine Verlogenheit. Jeder ist das, wozu ihm das Schicksal macht, so sag ich. Ich bin ganz jung ans Feld gekommen, hab mir wacker durchgeschlagen und als der Krieg um war, wollte ich was werden, also arbeiten. Ich hab Friseur gelernt und bin mit dieser Kluft hier, die damals noch ganz anständig war, von ihr Chef zu ihr Chef gegangen, um Stellung zu finden. Kuchen! Hab mir so von oben bis unten angeguckt, gemacht und wieder laufen lassen. So ein Friseurgehilfe soll nämlich immer ein feiner Kluft sein, soll nach Pomade duften und feine Finger haben. Na, ich bin also überall herumgewandert, fand auch mal irgendwas, hab Kohlen getragen, Schnee geschippt oder Teppiche geklopft. Der Verdienst langte für eine Schlafstelle und ein bisschen Essen. Aber einen teuren Anzug konnte ich mir nicht kaufen. Und mein Alter wurde hinfälliger von Tag zu Tag. So hinfällig, dass man mir keine Teppiche mehr anvertraute, keine Kohlen tragen ließ und höchstens noch ein paar Dreier für ein Schneeschippen gab. Wenn fällt aber Schnee. Im Winter nicht oft und im Sommer ja nicht. Also? Er rückt wieder am Halstuch, spuckt im weiten Bogen aus und macht ein tiefsinniges Gesicht. »Ich will Ihnen was sagen.« Der Mensch wird immer det, wozu die Welt ihn haben will. Aus mir wollten sie einen Stromer machen, also bin ich einer geworden. Mir sah man an, als ob ich Läuse hätte, also hab ich welche gekriegt und jeder schwor drauf, dat ich mause und allerlei dunkle Sachen mache, also mause ich und sorge dafür, dass die Leute sich fürchten. Aber trotzdem, Madamchen, ist es nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal ein feiner Mann werde, wenn sich nämlich einer erbarmt und mir einen neuen Anzug schenkt oder ich gelegentlich ein Ding drehe, wo eine piekfeine Kluft abfällt. Der Spielplatz ist von den Kindern verlassen worden. Die Bänke im Kreis um ihn stehen auch leer. Nur der Stromer und ich sitzen noch. Ein dünner, langweiliger Regen beginnt zu sickern. Ich sehe, wie der Verlumpte an meiner Seite zu erschauern beginnt, wie er in seine Hände haucht und gierig das Brot betrachtet, das ich aus meiner Ledertasche nehme. Ich biete es ihm furchtlos an. Ich habe keinerlei Bedenken, er könne mir die Tasche oder ihren Inhalt rauben wollen. Er hat jetzt eine Stunde, die ihm Erinnerung so wehe Art gebracht hat, dass für Bosheiten kein Raum in seinem Herzen ist. Ich aber sehe ihn traurig an. Wer bist du? Ein Lump? Ein Dieb? Gar ein Mörder? Nichts. Nichts von alledem. Ein Verlorener. Weiter nichts.
Das war's aus dem Humboldthain. Ich zog dort 80 Jahre später joggend meine Runden. Und jetzt sitze ich nur noch am Rechner und schneide auf den Tag genau. Was lernen wir? Macht Sport und spendet nicht über www.aufdentaggenau.de, sonst höre ich ja gar nicht mehr auf zu schneiden und komme nicht mehr zum Sport. Es sei denn, ihr spendet einfach sehr, sehr viel. Naja, bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.